Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir haben uns heute mit spirituellen Erfahrungen außerhalb von Religionen beschäftigt. Wir waren beim Fußball, beim Angeln, wir waren in der veganen Ernährung. Und jetzt spreche ich mit dem evangelischen Pfarrer Hendrik Meyer-Magister. Das ist der neue Studienleiter für Gesundheit, künstliche Intelligenz und Spiritual Care an der Evangelischen Akademie in Tutzing. Herr Meyer-Magister, ganz offenbar haben ja andere Lebensbereiche religiöse Funktionen übernommen, und zwar Funktionen, die ausschließlich Sache der Religion mal waren. Die Fußballer, die haben die emotionale Gemeinschaft, die Veganerinnen haben die Mission und die Moral haben sie auch. Wie erleben Sie denn diese Entwicklung?
Ich erlebe das als eine interessante Transformation unserer religiösen Landschaft, die wir seit einigen Jahrzehnten beobachten. Vermutlich wird man sagen, dass das religiöse Feld nie so statisch und so stabil war, wie wir das in die Vergangenheit zurückprojizieren. Und es ist, glaube ich, eine offene Entwicklung, in der viele Menschen neue Formen von Religiosität ausprobieren, in denen viele kulturelle Phänomene religiöse Funktionen übernehmen. Und ich beobachte das mit einer großen Neugier, auch mit einer, ja, mit einem professionellen Interesse, aber nicht unbedingt gleich mit Ablehnung.
Aber mit Verständnis. Und dieses Verständnis haben ja die Betroffenen selber vielleicht gar nicht. Also eine Veganerin wird nicht sagen, ich bin Angehörige der Veganer-Religion, oder ein Fußballer, ich bin Angehörige der Fußballer-Religion.
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich denke, im Hintergrund steht sehr stark, was man eigentlich da unter Religion versteht. Es gibt funktionale Religionsdefinitionen, die sozusagen von der Funktion her kommen, die ein Phänomen, sei es jetzt Veganismus oder sei es der sonntägliche Kirchenbesuch in der evangelischen oder katholischen Kirche, für ein Individuum, aber auch für eine Gesellschaft haben. Da kann man sagen, wenn Veganismus, wenn Fußball, ja auch wenn auch das Angeln dazu führen, dass ich in meinem Leben Sinn erfahre, dass ich eine Weltdeutung bekomme, die mir eine Gesamtsicht auf mein Leben bietet und das, was mich in meinem Leben umtreibt, was mir begegnet und sozusagen dazu führt, dass ich das Gesamt integrieren kann, dann hat es eine religiöse Funktion. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass auch Religion auch substanziell definiert werden kann. Also man könnte sagen, Religion ist immer nur dann am Ort oder am Platz von Religion zu sprechen, wenn zum Beispiel diese ganze Sinnstiftung mit dem Bezug auf so etwas, ja, wie Transzendenz, christlich klassisch gesprochen, Gott stattfindet. Und da würde ich sagen, sind diese Phänomene interessant, weil sie funktionell äquivalent zu sein scheinen, aber ich würde dann doch fragen, ob sie substanziell diese Sinndeutung wirklich in dem Sinne religiös vollziehen, dass sie auf etwas ganz Transzendentes, etwas dieser Welt ganz Enthobenes, auf etwas ganz anderes sich beziehen. Das würde ich doch mehr und mehr in Frage stellen und sagen, dass diese Phänomene deswegen eher als religionsanaloge Phänomene zu verstehen sind.
Ist vielleicht auch so eine Frage nach Sein und Haben. Also bin ich in einer Art und Weise religiös oder als Mitglied habe ich den Stempel Christ, Jude, Moslem?
Ja, das stimmt. Ich würde es nicht als Stempel bezeichnen, sondern vielleicht als eine, ja, auch eine soziale Zuschreibung. Auch das hat ja sozusagen viel damit zu tun, wie sehen mich eigentlich andere und wer bestimmt eigentlich, wer ich bin, ob ich sozusagen nur der Veganer, nur die Veganerin, nur der Christ, nur die Christin bin oder was mich eigentlich in meiner Identität auszeichnet. Ich würde noch dazulegen, es hat ganz viel eben auch mit Praktiken zu tun. Nicht nur das, was ich bin, sondern das auch, was ich tue, wie ich handle. Das merkt man ganz stark, glaube ich, im Fußball. Die Analogien dazu sind eben, also zum Religiösen im Fußball, sind eben religiös-analoge Praktiken. Die Pilgerreise ins Stadion, das gemeinsame Singen, das Unterstützen dessen, was auf dem heiligen Rasen passiert, der Reliquienkult, wenn der heilige Rasen nach einem großen Sieg mit nach Hause genommen wird. All das sind Praktiken, die eine Parallelität zu den Religionen haben. Und in diesem Spannungsfeld von Überzeugungen, Zuschreibungen und Praktiken, denke ich, wird man darüber nachdenken müssen, ob diese Phänomene als eben Ersatzreligionen zu beschreiben sind.
Jetzt gibt es ja in diesem Bereich tatsächlich auch falsche Propheten. Ich denke da mal an den berühmt-berüchtigten Veganer Attila Hildmann, der hat Kochbuch-Bestseller geschrieben, wirklich eine Gemeinde um sich geschart und fällt seit einiger Zeit mit Verschwörungsmythen eher unangenehm auf. Da gibt es ja anscheinend auch Risiken in diesem Bereich.
Ja, es ist wie überall in der Religion, auch das ist eine analoge Entwicklung. Religion kann befreiend sein, kann stützend sein, kann Menschen in ihrem Leben unterstützen, ja, Halt geben, aber sie kann eben auch einengend sein, kann ideologisch werden, kann gefährlich werden. Und ich denke, auch diese Parallelitäten sieht man in all diesen Phänomenen. Sie kann fanatisch werden. Das haben wir sozusagen in der Wortwurzel des Fußballfans fast schon mit drin.
Es gibt ja auch innerhalb der regulären Religionen ja ganz unterschiedliche spirituelle Pfade. Da gibt es in jeder Religion Mystiker. Es gibt die Kombination aus christlicher Kirche und Zen-Meditation. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Grenzen sind unscharf. Sie haben es zwar vorhin so schön erzählt mit ohne Gott ist es noch keine Religion, wenn ich das sehr stark zusammenfassen darf, aber trotzdem gibt es ja unscharfe Grenzen und da gibt es Schwierigkeiten zu unterscheiden zwischen Glauben, Religiosität und Religion. Wie helfen Sie mir da?
Tatsächlich ist man sehr lange davon ausgegangen, dass sich unsere Gesellschaft, dass sich die Sinnstiftung der Menschen, ich habe schon davon gesprochen, schlichtweg säkularisiert, also ohne Gott auskommt. So. Man hat dann erst sehr spät, eigentlich in den 70er Jahren, gemerkt, dass sich die Religiosität vielleicht auch nur ändert, und zwar zu einer Unkenntlichkeit verändert, die die bisherige Religionssoziologie nicht erkannt hat. Und das aber auch als eigenständige Form von Religiosität beschrieben. Ich würde sagen, dass es Religiosität, je nach ihrer Definition, als ein sehr weit gefasstes menschliches Phänomen, letztlich dem Bedürfnis nach Sinnstiftung, sich auffassen lässt. Religion kann man dann vielleicht auch tatsächlich in einem etwas engeren Sinne beziehen auf die klassischen Religionen. Und Spiritualität würde ich nochmal davon abheben, mit dem Verweis darauf, dass häufig Spiritualität meines Erachtens fragmentarischer ist als eine geschlossene Religion oder Religiosität.
Na, dann lassen Sie es uns doch mal anwenden. Gerade zu Ihren Themen gehört ja Gesundheit und Spiritual Care. Wenn ich jetzt Krankenhausseelsorge sage, stimmt vielleicht die Richtung, aber Spiritual Care ist natürlich was anderes, richtet sich auch an Menschen, die eben keiner Religionsgemeinschaft angehören. Ist also Spiritual Care das, was in Zukunft an die Stelle zum Beispiel der Krankenhausseelsorge treten kann?
Der Tendenz nach ist es völlig richtig, dass Spiritual Care eine Entwicklung der jüngsten Zeit ist und insofern auch gewissermaßen die Richtung vorgibt, mit der sich die Krankenhausseelsorge auseinandersetzen muss. Dahinter steht die Entdeckung, dass Menschen, die schwer erkrankt sind, eben nicht nur körperlich erkrankt sind, sondern auch spirituell Heilung oder Behandlung, Care, Fürsorge brauchen. Das ist eine Entwicklung, die vor allen Dingen aus der Palliativmedizin kommt. Und die klassische Krankenhausseelsorge muss sich zu diesem Spiritual Care nun eben verhalten. Und viele Seelsorgen sind da auch sehr offen. Auch die Kirche ist da sehr offen, sich mit ihrem eigenen sozusagen an der Spiritual Care im Krankenhaus in anderen Einrichtungen zu beteiligen. Ich glaube also, der Weg, die Tendenz geht deutlich dahin. Gleichwohl sind auch Fragen offen zwischen Spiritual Care und Seelsorge, wie genau sich eine kirchliche, auch eine konfessionelle Seelsorge eben einbinden lässt, einen allgemeinen, man könnte vielleicht sagen, spirituellen Heil- und Behandlungsplan in einem dann irgendwie ja auch konfessionslosen, häufig Krankenhaus.
Jetzt sind Sie aber Pfarrer und Sie arbeiten an einer evangelischen Akademie. Da muss es doch ein Interesse geben, die suchenden Schäflein tatsächlich zurück zur Mutterkirche zu führen.
Der Auftrag der Akademie ist in diesem Sinne vielleicht nicht unbedingt ein missionarischer, die Schäfchen zurück zur Mutterkirche zu führen. Der Auftrag einer Akademie oder die Idee einer Akademie war immer wie ein dritter Ort, gerade sozusagen zwischen der Gesellschaft und der Kirche, einen Gesprächsraum, ein offenes Forum anzubieten, eine Begegnungsstelle und eine Begegnungsfläche, einen Ort zu bieten. Das verändert sich radikal. Diese Idee stammt aus den 50er Jahren unter Bedingungen, in denen eben die Kirche vielleicht aufgrund ihrer Mitgliederverluste nicht mehr so selbstverständlich in der Gesellschaft präsent ist. Ich glaube, wir haben als Kirche eine ganz andere Aufgabe, nämlich sozusagen in der Mitte der Gesellschaft weiter gehört zu werden. Und das wird die Zukunft zeigen. Da müssen wir auch als Akademie, das kann ich jetzt sozusagen nur in der Projektion auf meine zukünftige Aufgabe sagen, da müssen wir als Akademie eben auch wieder in die Mitte der Gesellschaft hinein sprechen. Aber gesellschaftliche Bedeutung von Kirche entscheidet sich nicht allein an der Zahl ihrer Mitglieder.
Sie sprechen dann auch zu Fußballern, Veganern und Anglern?
Ich hoffe das, ja.
Vielen Dank, Hendrik Meyer, Magister. Er ist der neue Studienleiter für Gesundheit, Künstliche Intelligenz, Spiritual Care an der Evangelischen Akademie in Tutzing.
Vielen Dank für das Gespräch.